Wir haben ja vor 2 Wochen uns mit dieser Thematik angefangen zu beschäftigen. Ein Anfang des Jahres ist natürlich gut, auch geeignet, um sich mit der Thematik Vision zu beschäftigen. Und nochmal zur Erinnerung, Vision, das heißt Sehen. Sehen ist ja für das gesamte Leben sehr, sehr wichtig. Das ist ja ganz klar, das brauche ich euch ja nicht zu sagen. Und auch für eine Gemeinschaft ist zu sehen sehr, sehr wichtig. Ich würde mal sagen, lebensnotwendig. Stellt euch einmal vor, wir würden durch das Leben gehen als Person und kein Augenlicht haben. Sprich, wir wären blind, physisch blind. Wie mühselig wäre das Leben? Und das gilt eben auch für die Gemeinschaft. Ein Leben ohne Augenlicht ist mühselig. Und da will ich nicht mit sagen, ich bin beeindruckt manchmal, blinde Menschen, die haben mehr Wahrnehmungsvermögen als wir alle zusammen. Ja. Aber trotzdem, jeder Blinde würde bevorzugen, Augenlicht zu haben, ganz klar. Weil das ist, es erschwert das Leben unheimlich. Und jetzt übertragen auf ein Leben als Gemeinschaft gilt das genauso. Ohne Sehvermögen, ohne zu wissen, wo wir hingehen, wird es mühselig. Ja, das, ich denke mir, das haben wir irgendwie alle, kann man nachvollziehen, das haben wir alle irgendwie ein Stück weit erlebt. Ich habe das oft erlebt, wenn ich nicht weiß, wo was hingeht, das ist ganz mühselig, da sich reinzugeben. Und man kann auch eben nicht anderen Orientierung vermitteln. Wenn wir selbst nicht wissen, wo es hingeht, dann können wir auch anderen nicht sagen, seht hier, hier ist ein Ausweg, hier ist eine Lösung. Das ist die Richtung, wo das Leben zu finden ist. Ja, Jesus sagte das, ihr seid blinde Führer der Blinden. Das hat Jesus so gesagt. Und was auch noch dazu kommt, ist, ohne Vision, ohne Sehvermögen, da stößt man sich oftmals irgendwie an. Ja? Man stößt sich oft. Man rennt da vor dem Pfahl, wenn jemand ein Blinder hier reinkommen würde und sich nicht auskennen würde, der würde bestimmt irgendwann mal gegen einen der vielen Pfosten in dem Raum hier vielleicht anstoßen. Übertragen gesprochen bedeutet das, wenn wir als Gemeinschaft ohne Vision uns vorwärts bewegen, dann gibt es Anstoße. Und das ist wirklich so, ich habe das immer wieder erlebt. Eine Gemeinschaft, die keine Absicht hat, die nicht eine Vision hat, die eine Richtung verfolgt, da wird sich ständig dran gestoßen an dem anderen eben. Man nimmt Anstoß. Anstoß wird genommen deswegen, weil man zu viel mit sich selbst dann beschäftigt ist und nicht in der Lage ist, eine größere Richtung zu sehen. Und es ist auch, um bei diesem Bild zu bleiben, es ist eben auch sehr notwendig, gemeinsam in dieselbe Richtung zu sehen. Also nicht nur, dass einer in dieselbe Richtung sieht, sondern gemeinsam. Weil, wenn Augen nicht richtig funktionieren, eine Augenkrankheit ist es, wenn man schielt. Der eine guckt in die Richtung, der andere in die Richtung. Wir wollen keine schielende Gemeinde sein, stimmt's? Die CGM soll keine schielende Gemeinde sein, sondern eine gesunde, augengesunde, mit guten Augen, guten Sehvermögen ausgestattete Gemeinde. Mehr als eine Vision zu haben, also zu schielen, bedeutet Division. Ja, man hat mehrere Abteilungen. Und das wollen wir nicht. Das hilft nicht, weil wir werden dort nicht weiterkommen, wenn wir das eine Auge dorthin sieht und das andere dorthin, dann schielen wir. Also, die CGM soll keine schielende Gemeinde sein. Das ist eigentlich der Punkt. Und vor 2 Wochen haben wir uns das angesehen, dass im Glauben zu leben eigentlich bedeutet, mit Vision zu leben. Weil all die Glaubenshelden in der Bibel, das waren Visionäre, die haben gesehen. Und zwar haben sie das Unsichtbare gesehen, das, was noch nicht vor Augen sichtbar war. Sie haben in ihren geistlichen Augen weit gesehen. Und wir haben dann gesagt, um richtige Visionäre, um im Glauben zu sehen, müssen wir uns richtig orientieren, also Jesus im Zentrum haben. Wir müssen uns richtig positionieren und richtig hinhören. Das war so das vom letzten Mal. Und in diesem Teil geht es jetzt weiter mit diesem noch einem weiteren Aspekt des Sehens. Und ich muss sagen, es gibt für uns Menschen noch etwas, was weit herausfordernder ist, als im Glauben auf Gott zu schauen. Darüber haben wir uns beschäftigt mit vor 2 Wochen. Es gibt noch etwas viel Herausforderndes. Und für mich ist das, worüber ich heute spreche, sehr herausfordernd. Es ist viel leichter für mich, im Glauben auf Gott zu schauen, Gott zu sehen, als das, worüber wir hier heute Morgen reden. Das eine ist nämlich, Gott vor Augen zu haben und ihn zu erkennen. Das andere ist, den Nächsten zu sehen und ihn zu erkennen. Es ist eine Sache, Gott im Glauben anzuschauen und zu glauben und zu erwarten, dass er gute Absichten hat. Es ist eine andere Sache, deinen Nebenmann, deine Nebenfrau anzuschauen und ihn anzusehen und zu glauben, dass da etwas Gutes, Sinnvolles, Richtiges ist. Ihr wisst, wovon ich rede. Das ist eine Herausforderung. Und das Gute ist, wir sitzen alle in einem Boot. Es ging Menschen immer so. Auch den ersten Christen, diesen brennenden Christen der Gemeinde Jesu im ersten Jahrhundert, der ging es auch schon so. Und deswegen musste Paulus den Korinthern sagen, und da gehen wir zu unserer ersten Stelle hier, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, in Versen 16 und 17, da sagte er den Korinthern etwas ganz Interessantes. Er sagt hier: Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Den zweiten Teil, den letzten Teil kennen wir alle sehr gut. Da geht es um die neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Das spricht von dem Menschen, der einen Anfang mit Gott gemacht hat, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Und in dem Moment, wo er glaubend sich an Jesus Christus wendet, wird er wiedergeboren zu einer neuen, lebendigen Hoffnung. Die neue Schöpfung. Das ist ein Wunder und das ist außergewöhnlich. Und jetzt war es so, das ist der Kontext davon, dass es für bestimmte Personen damals in Korinth oder auch für bestimmte Personen in der christlichen Szene, würde ich einmal sagen, eine enorme Herausforderung dargestellt hat, Jesus nicht nur mehr als den Menschensohn zu sehen, sondern Jesus als den Gottessohn geistlich zu sehen. Durch den Menschensohn Jesus hindurch den Gottessohn zu sehen. Das war der Konflikt. Angefangen mit Maria, der Mutter Jesu. Wie herausfordernd muss es für Maria gewesen sein? Da bringt sie ein Kind zur Welt. Es war ein wirkliches Kind, ein Menschenkind. Brauchte Windeln, Babynahrung, wurde an die Brust gelegt. Und sie musste ständig sich bewusst machen, das ist nicht nur ein natürliches Baby. Es ist nicht nur mein Sohn. Es ist nicht nur der Menschensohn, sondern dieser Person ist Gottes Sohn, ist Gott selbst. Ich denke mir, Maria war Zeit ihres Lebens herausgefordert, das sich bewusst zu machen. Denk mal an Petrus, an all die Jünger, die mit Jesus gelebt haben, die ihn gekannt haben, die mit ihm unterwegs waren, die mit ihm kampiert haben, die mit ihm gegessen haben, die ihn erlebt haben in einer Weise, wie kein anderer Mensch ihn erlebt hat. Sie mussten ständig sagen, hey, halt mal. Jesus ist nicht nur der Menschensohn, er ist nicht nur der Jesus, der Zimmermann aus Nazareth. Er ist Gottes Sohn, er ist Gott. Das war eine Herausforderung. Und so sagt Paulus, genauso wie man Jesus eben nicht nur als Menschensohn erkennen oder annehmen darf, sondern man muss ihn als Gottessohn sehen, in gleicher Weise müssen wir einander, ausnahmslos Menschen, die von Neuem geboren sind, die eine neue Schöpfung sind, als geistliche Menschen sehen, als Personen, die sie wirklich sind. Nicht nur das Äußere, sondern das, was innen drin ist. Als Christen oder generell als Menschen, wir können eine andere Person jederzeit mit unseren natürlichen Augen betrachten oder mit den Augen unseres Herzens. Und selbst große Männer Gottes, selbst Propheten, so wie Samuel, die haben auch diese Herausforderung gehabt und die mussten lernen, Menschen, zu denen Gott sie sandte, nicht nur von außen zu sehen, also als natürliche Person zu sehen, sondern sie mussten lernen, in den Menschen hineinzusehen. Und das beste Beispiel ist natürlich Samuel, wo er gesandt wurde von Gott in das Haus Isais, weil Gott wollte einen neuen König, einen Nachfolger für den König Saul erwählen. Und Gott hat ihm gesagt, geh in das Haus Isais, dort einer seiner Söhne wird König. Das Problem war, er hatte 7. Das war das Problem. Und so stellten sie sich auf, angefangen mit dem Erstgeborenen natürlich. Und da stand er, groß gewachsen, gut aussehend, stattlich, ein stattlicher Mann. Er stand vor Samuel und Samuel sagte, oh, das ist der neue König, das muss er sein. So wie der aussieht, das kann gar nicht anders sein. Und der Geist Gottes musste ihn korrigieren und zu ihm sprechen, halt, 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 schau mal ein zweites Mal hin. Schau noch einmal hin, weil das ist nicht die Person, die ich meine. Er ging den nächsten Sohn durch und sagte, nein, ist er auch nicht. Er hatte gelernt, jetzt muss er vorsichtig sein. Und dann gab es Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei keinem habe ich das Zeugnis, dass er der Richtige ist. Und dann sagte er, sind das alle deine Söhne? Isai sagte, vielleicht ein bisschen verschämt, oh, ich habe da noch jemanden. Den habe ich gar nicht geholt. Es gab verschiedene Gründe, warum das so war. Das ist jetzt, führt jetzt zu weit. Aber dann kam David, er stand vor Samuel und Samuel wusste, das ist der Mann, das ist die Person. Er war der Jüngste, er war der Unterprivilegierteste, er war der, der im Natürlichen in keinster Weise sich qualifiziert hätte. Er sah gut aus, natürlich. Aber in dem Moment wusste Samuel tief in seinem Geist, dies ist die Person, die Gott erwählt hat. Und er sagte David vor seinen Brüdern zum König. Und deswegen spricht der Geist Gottes immer wieder zu uns, also tut er es zu mir zumindest, schau noch mal genau hin. Wenn ich jemanden sehe, angucke, dann werde ich oftmals daran erinnert, guck noch mal genau hin. Ist das so richtig, wie du ihn beurteilst? Und als Gemeinschaft, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir es lernen, den anderen mit den Augen von Jesus zu sehen. Das ist ja das, worauf es ankommt, den anderen mit den Augen von Jesus zu sehen. Jesus war die Person, die Menschen mit dem richtigen Blickwinkel betrachtete. Es gab keinen, der genau wusste, wie Menschen im Inneren ticken, wie Jesus Christus. Und wir wollen einfach mal hier im weiteren Verlauf, und ich mache es nicht lange, einfach nur mal, dass wir das als Bild bekommen und wir auch lernen von Jesus. Wir wollen einfach mal ansehen im Leben von Jesus, wie er verschiedene Menschen ansah. Und was er da sah. Drei Bereiche anhand drei Personen. Und das sind Bereiche, wo wir lernen müssen, auch ein zweites Mal hinzuschauen. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, jetzt es richtig bandisch zu machen. Okay? Ich werde euch drei Überschriften geben und ich hoffe, ihr versteht meinen aufrichtigen Versuch, das richtig auszudrücken, richtig 100% bandisch auszudrücken. Punkt Nummer 1. Ich sehe dies Herz. War das gut?
Ja.
Ich sehe dies Herz. Punkt Nummer 1. Und die erste Person, oder die Person, die wir uns in diesem Zusammenhang ansehen wollen, ist die Person Nathanael. Wir kennen ja auch Nathanael hier, ganz klar. Deswegen ist uns der Name geläufig. In Johannes 1, in den Versen 45 und 48, lesen wir davon, wie Philippus zu Nathanael geht und sagt, Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Und Nathanael, das ist seine Reaktion, was er dann sagt, ist, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus antwortet etwas sehr Weises. Er sagt, komm und sieh selbst. Er versuchte ihn nicht mit Worten zu überzeugen, sondern sagte, komm und schau es dir einfach selbst an. Also es gibt keinen Ersatz dafür, Jesus zu begegnen. Und dann kommen die beiden zu Jesus. Und Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm. Jetzt hört genau zu, was er sagt. Ja, ich meine, Nathanael, seine Aussage ist schon ein bisschen überheblich. Schon ein bisschen negativ, würde ich sagen. Oder so ein bisschen, das kann schon aus Nazareth, aus Galiläa Gutes kommen. Das sind doch alles, die hatten keinen guten Ruf. Ja? Jemand, der aus Nazareth kam, der war einfach unten durch, der hat einen schlechten Ruf gehabt. Und jetzt hört genau hin, wie Jesus reagierte, was er sagte. Er kam zu ihm und dann spricht Jesus zu ihm, siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Stellt euch das einmal vor. Ich meine, es ist enorm, wenn ich das so lese. Da hast du diese arrogante Haltung vom Nathanael und dann sagt Jesus ihm, guck mal, du bist eine Person, in dem kein Trug ist. Das heißt, was Jesus tat, war, er sah Nathanael mit anderen Augen an. Er sah nicht die äußere Fassade, sondern er sah sein Herz. Und dann wissen wir, was dann drauf kam. Nathanael war überzeugt, Jesus ist wirklich es wert, nachzufolgen und sein Leben zu geben. Und er wurde sein Jünger. Also äußerlich verschien er verschlossen, verächtlich und negativ eingestellt zu sein. Doch ja, Jesus sah in ihm etwas völlig anderes. Und das ist interessant, weil Jesus sah das Herz. Jesus, ich sehe das Herz. Ja.
Wo steht die Geschichte von Nathanael?
Johannes 1, Verse 45, 48 in dem Zusammenhang. Jesus kennt das Herz jedes Menschen. Und deshalb kann er uns, auch uns, seine Gedanken über jemanden mitteilen. Das nennt man das Wort der Erkenntnis. Wenn der Geist Gottes uns offenbart, wie Gott über eine Person denkt. Und das ist, glaube ich, so etwas Kostbares. Und ich möchte mich danach ausstrecken. Ich brauche das. Ich habe das nötig. Mehr denn je, Menschen mit den Augen von Jesus zu sehen. Das Herz von Menschen zu sehen. Und wir sollten uns immer wieder fragen. Und das ist so, wie das einfach mal so ganz praktisch aussehen kann. Herr, wie siehst du eigentlich meinen Bruder, meine Schwester? Diese Person. Wie siehst du die Person eigentlich? Diese Frage ist sehr wichtig. Oder zu fragen, wie tickt eigentlich diese Person? Wie tickt das Herz? Ist das, was ich vor Augen habe, die wirkliche Person oder ist es da vielleicht etwas noch, was ich nicht sehe, was du mir zeigen musst, wie diese Person ist? Zeige mir die verborgenen Werte dieser Person. Werte, apropos, Wertschätzung. Wertschätzung, dieses Wort ist sehr wichtig, weil es bedeutet, dass man den Wert einer Person richtig einschätzt. Wertschätzung. Also die richtige Schätzung tut. Wir sollten, also wenn wir wertschätzen, dann machen wir Folgendes. Wir schätzen die Person gemäß ihres Wertes richtig ein. Und das ist Wertschätzung. Deswegen sollten wir das auch ausdrücken, diese Wertschätzung. Eine Gemeinschaft lebt von Wertschätzung. Und vielleicht finden wir ja heraus, dass der andere gar nicht so verkehrt ist, wie wir denken. Es ist herausfordernd, ich sage euch, weil ich habe sehr schnell mein Urteil gefällt über jemanden. Und dann muss ich mich korrigieren, wenn ich die Person dann wirklich kennenlerne. Deswegen ist es so wichtig, Zeit miteinander zu verbringen und das Herz kennenzulernen. Also Punkt 1, ich sehe dies Herz. Punkt Nummer 2, ich sehe die Berufung. Ist das richtig? Ist das richtig? Berufung. Ich gebe mir die größte Mühe. Ist das gut? Berufung? Das mache ich nur für euch, weil ich euch so gerne habe. Ja, das ist sehr schwer, Barndisch zu lernen und zu sprechen. Hier wollen wir uns eine weitere Person ansehen. Und zwar geht es hier um Petrus. Da lesen wir in Matthäus 16, und diese Stelle kennen wir auch alle, Jesus ist mit seinen Jüngern in Galiläa, in Caesarea Philippi, ganz im Norden von Israel. Und dann fragt er sie, weil sie kommen zurück zu Jesus und sagen, ja, die Menschen sagen dieses und jenes. Und dann fragt Jesus sie folgende Frage, wer sagt ihr, dass ich bin? Und wie aus der Pistole geschossen, sagt Petrus daraufhin, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Petrus, allerhand, wow. Fleisch und Blut haben es nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Das war eine Offenbarung, übernatürlich. Wir sind die Augen geöffnet worden für das, wer ich wirklich bin. Und dann sagt Jesus, jetzt sage ich dir mal was. Aber auch ich sage dir, das war seine Antwort in Vers 18, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Diese Aussage hat es natürlich in sich. Und stellt euch jetzt einmal vor, diese Szene. Jesus mit seinen Jüngern, er sagt das zu Petrus. Du bist, Petrus heißt ja ein Fels. Das ist die Bedeutung des Wortes. Er sagte zu Petrus, du bist ein Fels. Und die anderen Jünger, wo sie das hörten, die wollten nicht sagen, Jesus hatte das ja gesagt, sagten, oh oh. Der soll ein Fels sein, der immer so hin und her ist. Mal ist er im Keller, mal ist er hoch oben drauf. Der nie seinen Mul halten kann, der immer dazwischen redet, der sich nicht kontrolliert. Der soll ein Fels sein. Auf dem Felsen will Jesus, mit diesem will er Weltgeschichte schreiben. Von wegen. Und ja, für die Jünger war nämlich Petrus ein launenhafter Wichtigtour. Das war Petrus. Also Petrus ist so eine wichtige Person, interessante Person, weil sie, also ich kann mich oft damit identifizieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Er ist einfach das beste Beispiel für menschliche Unbeständigkeit und all die Sachen, die uns oftmals so herausfordern. Während die anderen Jünger in ihm einen launenhaften Wichtigtuer sahen, sah Jesus in ihm einen felsenstarken Anführer der weltweiten Gemeinde. Und der wurde er später auch. Petrus war instrumental für sämtliche pionierhaften Prozesse der jungen Gemeinde. Wir haben uns einige angesehen, wo wir die Apostelgeschichte uns studiert haben. Petrus war instrumental bei so vielen Dingen, Türen für die Gemeinde zu öffnen. Er war der Felsen, auf dem Felsen, durch die Jesus eben in dieser Welt sein Reich gründete. Und ich muss dran denken, wir waren ja auch Mitarbeiter in der Bibelschule, wir haben jedes Jahr mit Bibelschülern zu tun gehabt. Da gab es solche Leute, die waren voll dabei, voll Feuer und Flamme. Und man dachte immer, das sind Leute, die werden mal Großes bewegen für Gott. Und da gab es Leute, da wusste man gar nicht, warum die eigentlich auf der Bibelschule waren. Die waren so unscheinbar, die Studenten. Ich habe eine Person vor Augen, und ich habe das vielleicht auch schon mal erwähnt hier. Ich muss sagen, die war so unscheinbar, ich habe sogar ihren Namen nicht behalten können. Ich weiß immer noch nicht ihren Namen. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, mich daran zu erinnern. Und ich habe gedacht, du hast keinen Ton von ihr gehört. Sie hat sich in nichts beteiligt, sie war so im Hintergrund. Und du dachtest, eigentlich ist das hier eine Fehlbesetzung in der Bibelschule. Bis einige Jahre später dieselbe Person erzählte, dass sie mittlerweile mehrere Kinderheime in Indien gegründet hatte. Und ich war, ja, ich dachte, oh Gott, wie kann man sich vertun? Ja, da hat jemand eine riesige Berufung und ich habe es einfach nicht gesehen. So kann man sich täuschen. Und all die tollen Leute, die man damals hatte, ja, die so richtig, wo man dachte, das sind die Stars der Zukunft, von denen hat man oftmals nichts mehr gehört. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier sehen wir, wie sehr man sich täuschen kann. Also die Frage hier ist wirklich, die wir uns fragen sollten, dass wir den anderen ansehen und fragen uns, Herr, was ist eigentlich die Berufung oder die Aufgabe von XY, von dieser Person? Was hast du eigentlich mit dieser Person vor? Das ist sehr wichtig, diese Fragen zu stellen, wenn man sich mit jemandem beschäftigt. Und daraufhin auch zu fragen, wie kann ich diese Person in ihrer Berufung unterstützen und ermutigen? Dafür gibt es Gemeinde, um das zu tun, um das zu praktizieren. Es ist auch wichtig, dass wir den anderen lernen zu lesen und auch tiefer hinschauen, ein zweites Mal hinschauen, weil manchmal haben wir eine Erwartung an eine Person, dass sie etwas tun muss, was sie gar nicht leisten kann, was sie gar nicht bringen kann. Wir denken manchmal, Leute, die Gemeindeleiter sind, Pastoren, die müssen dann alles bringen, können sie gar nicht, weil das nicht ihre Berufung ist. Und man kann Menschen Unrecht tun, indem man nicht die Berufung erkennt, die Gott einer Person gegeben hat. Und man versucht ständig, sie dazu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht können, statt zu herauszufinden, was ist denn die Berufung dieser Person. Weil dann werden wir feststellen, dass wenn diese Person ermutigt wird, ihre Berufung auszuleben, dass diese Person ein unheimlicher Segen ist und ungeahnte Qualitäten an den Tag bringt. Also, ich sehe dies beruflich.
Dini,
okay, danke schön. Ich sehe dini beruflich. Nummer 3. Ich sehe dies Potenzial. Ist das richtig?
Ja.
Gut. Da wollen wir uns nochmal einen anderen Jünger ansehen, und zwar den Jünger Matthäus. Matthäus Kapitel 9, Vers 9. Da heißt es, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. So einfach geht Nachfolge. Jesus kommt, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und wohin ging er hin? Das ist der nächste Vers, der ist schön. Da heißt es, und sie hatten ein riesiges Fest, eine Party. Ja, das ist der erste Schritt der Nachfolge. Erstmal so richtig feiern gehen. Wir wissen ja, Zöllner damals gehörten zu den am meisten verachtetsten Personen der Gesellschaft. Sie wurden als Diebe, Betrüger und Volksverräter bezeichnet, weil sie kollaborierten mit den Römern. Sie sammelten die Zölle ein für die Römer. Also die Menschen, die sahen in Matthäus einen geldgierigen, weltlichen Halsabschneider im Dienst des Römischen Reiches. Jesus sah in ihm einen gottsuchenden Heiligen im Dienst des Himmlischen Reiches. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das immer wieder herausfinden wollen, was ist eigentlich das Potenzial? Was steckt in dieser Person für Potenzial? Das ist noch etwas anderes als die Berufung erkennen. Was steckt in dieser Person als Potenzial? Wozu ist er eigentlich oder sie eigentlich fähig? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Und wie kann ich dazu beitragen, dass dieses Potenzial, was in dieser Person steckt, total sich entfalten kann? Mit anderen Worten, werde ein Ermutiger. Du musst aber wissen, wie du diese Person ermutigen kannst. Du musst erst zunächst wissen, was eigentlich das Potenzial ist, um das herauszulocken. Es ist so stark, in einer Gemeinschaft zu sein, wo man ermutigt wird, wo gesagt wird, du schaffst das, du kannst das. Ich muss euch erzählen, heute Morgen, Markus hat mich begrüßt und er sagte, danke für die Vorbereitung für die Predigt. Danke, das hat mich so ermutigt, weil diese Wertschätzung, die dann kam, und ich habe ja noch gar nichts gemacht, das hätte ich auch sagen können, das war so richtig der Vorschuss im Glauben und den habe ich gerne angenommen. Und ich denke, das ist so etwas Wertvolles, wenn wir miteinander so umgehen. Werde ein Ermutiger. Du kannst das, du schaffst das. Ich stehe mit dir im Glauben. Also abschließend, was sehen wir? Haben wir eine himmlische oder eine irdische Perspektive? Sehen wir das, was nur vor Augen ist, was Menschen sehen, oder sehen wir das, was Gott sieht? Darauf kommt es ja. Denn wo wir eine Wüste sehen, da sieht Gott eine Oase. Oder ein Paradies, einen Garten. Das wissen wir. Also ich könnte euch jetzt ganz viele Bibelstellen nennen. Jesaja 51,3 sagt das zum Beispiel. Wo wir einen Haufen toter Knochen sehen, da seht ihr eine lebendige, schlagkräftige Armee. Ezekiel 37. Wo wir Schwachheit sehen, da sieht er Stärke. 2. Korinther 12,9. Paulus musste das lernen. Er dachte, er wäre schwach und Gott sagte, du bist genau richtig. Weil du schwach bist, bist du stark. Es ist ganz anders, als wir das denken. Wo wir Armut sehen, da sieht er wahren Reichtum. Jakobus 2, Vers 5. Wo wir Hässlichkeit sehen, da sieht er Schönheit. Und wenn wir uns die Bibel ansehen, zielt das auf die Gemeinde Jesu ab. Weil Jesus hat sich hingegeben für eine Gemeinde, sie zu reinigen von allen Flecken und Runzeln. Das heißt, die Gemeinde Jesu wird bis zum letzten Tag eine Braut sein, die Flecken und Runzeln hat. Immer weniger natürlich, hoffentlich. Aber es wird nicht immer so schön sein. Und ich denke mir, das ist das, was das Herz Gottes ist. Darum geht es, die Gemeinde Jesu mit seinen Augen zu betrachten. Wenn du dich mal gefragt hast, warum wir so ein Buch haben wie das Hohelied in der Bibel, spätestens hier wird das klar. Weil da heißt es immer wieder, sagt der Bräutigam zu seiner Braut, du meine Schöne, du meine Geliebte, alles an dir ist schön. Liebe macht blind, sagt man. So schön, nicht wahr? Das heißt, Jesus liebt die Gemeinde mit ihren Flecken und Runzeln. Und wir, wenn wir die Perspektive Jesu haben wollen, seine Perspektive, seinen Blick haben wollen von der Gemeinde, von seiner Braut, sei es lokal, sei es weltweit, sei es in verschiedensten Ausdrücken und Formen, dann müssen wir die Gemeinde lieben mit Flecken und Runzeln. Und ich sage euch, das ist herausfordernd. Wenn du eine Gemeinde findest, die perfekt ist, dann tu Folgendes, geh nicht hin. Weil indem du hingehst, wird sie wieder unperfekt. Es gibt keine perfekte Gemeinde und das ist herausfordernd, die Gemeinde Jesu mit den Augen von Jesus zu sehen. Aber das ist das, wo wir Hässlichkeit sehen, Flecken und Runzeln, da sieht er Schönheit. Welch eine Herausforderung. Also, lass uns in dieses Jahr gehen. Einmal, dass wir im Glauben auf ihn schauen, im Glauben mit Vision leben, ihn sehen, ich sehe. Wir haben dort Dinge angeschrieben, wir können weiter auch immer noch Dinge anschreiben. Und lasst uns auch diesen zweiten Blick, nämlich diesen Blick, wo wir den anderen oder Menschen generell, ob gläubig oder nicht gläubig, wo wir uns aufmachen und lernen, nochmal hinzuschauen. Und zwar mit den Augen von Jesus. Und zu fragen, Herr, was hast du mit dieser Person vor? Wer ist das eigentlich? Zeig mir das Herz. Zeig mir die Berufung. Zeig mir das Potenzial, was in dieser Person ist. Und in dieser Weise einfach auch mutig vorangehen. Und mit diesen Worten möchte ich euch alles für diese Woche alles Gute wünschen und viele Momente, wo die Augen des Herzens geöffnet sind, nicht nur für ihn, sondern auch füreinander. Und ich möchte einfach nochmal zum Schluss beten. Herr, wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um in den geistlichen Raum zu schauen. Und du hast uns deinen Geist gegeben, auch um zu verstehen, was im Geist eines Menschen ist. Und wir beten, dass uns die inneren Augen öffnest für einander, für jeden Einzelnen, mit dem wir es zu tun haben, für die Menschen, mit denen wir verkehren im alltäglichen Leben. Wir beten, dass in der kommenden Woche Wunder geschehen, Herr, dass du dich offenbarst, manifestierst. Wir begehren das, Herr, dass du uns Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis gibst, die wir Menschen aussprechen können. So wie Jesus wollen wir über Menschen aussprechen, das, wie du sie siehst. Danke, Herr, für deine Hilfe in diesem Bereich. In Jesu Namen. Amen.
Destroy you. Though you may be discouraged, certainly don't think of giving up. When you are broken, when you are wounded, forgive those who persecute you. For it's all right to be broken. And it is no shame to cry. Ah, but I do not want you to remain in that place of brokenness. Even though I am in that place with you, still I do not want you to stay there. Where you see